Eigentlich heißt es, der Indianer kennt den Schmerz. Und weil er ihn kennt, kann er ihn auch aushalten. Und da glaube ich schon, dass wir Männer oft da vielleicht gar nicht die Emotionen spüren, die gerade da ist.
Herzlich willkommen bei Mann kann, deinem Podcast für emotionale Intelligenz, persönliche Weiterentwicklung und umsetzbare Lifehacks zum Erreichen deiner Ziele. Heute der dritte und letzte Teil des Interviews mit Marian Zefferer.
Ich beschäftige mich ja auch liebend gern mit Emotionen und mittlerweile auch sehr gerne mit Neurowissenschaften. Mein Podcast heißt ja Mann kann emotionale Intelligenz. Was fällt dir da dazu ein?
Ja, also ich finde den Titel so schön, also vor allem das Mann mit Doppel-N, ja? Also der Mann, ja? Weil das andere, ja, emotionale Intelligenz, also ich glaube schon, dass wir Männer grundsätzlich da einen Nachteil haben, ja? Ich weiß nicht, nicht nur evolutionär, sondern grundsätzlich, was Empathiefähigkeit angeht, was irgendwann mit Emotionen angeht, ja. Ich habe mal gehört, vielleicht kennst du den Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz, und mir wurde dann gesagt, nee, der Spruch ist falsch, eigentlich heißt es, der Indianer kennt den Schmerz. Mhm. Und weil er ihn kennt, kann er ihn auch aushalten. Ja? Aber die Europäer einfach das gemacht, ja, der kann ja, wir sagen einfach, der kennt keinen Schmerz, ja? Was total absurd ist. Ja? Was, also eigentlich, ja. Eigentlich ein sehr, es wäre eigentlich ein emotionales Frack, ja, sozusagen, wenn du keinen Schmerz kennst, dann bist du eigentlich, ist ja was kaputt in dir, ja? So in die Richtung. Ja. Und da ist unsere Kultur, was Männer angeht, schon ein bisschen da so, ja, also ist jetzt eher weniger, so nicht weinen und so, aber so grundsätzlich, das ist schon das, finde ich schade. Weil das halt uns Menschen ausmacht. Also ich glaube, einen ganzheitlichen Menschen macht aus, dass er die ganze Palette fühlen kann, also wirklich können, mhm. Da meine ich jetzt nicht die Kompetenz. Und wir unterscheiden auch zwischen Primärgefühlen und Sekundärgefühlen. Also ein Primärgefühl ist das, was halt wirklich da ist. Ja? Also stirbt jemand, du bist traurig. Und ein Sekundärgefühl ist etwas, was überlagert wird. Ich gebe dir ein Beispiel. Eine Frau, da wird der Mann aggressiv und wird angegriffen, also jetzt verbal, nicht körperlich angegriffen, sondern so einfach angegriffen. Und rein vom Setting, von allem Möglichen, müsste sie eigentlich auch wütend werden, ja, sich auch wehren, auch ihren Bereich verteidigen. Und dann fängt sie an zu weinen, ja? Was auch irritierend ist im System. Jetzt langfristig kommt man drauf, naja, in ihrem Familiensystem ist es so, da war Wut keine akzeptierte Emotion. Da durfte niemand wütend sein. Also maximal die Mutter, die war es auch selten, aber wenn dann, puh, also Hut ab, ja. Und ansonsten durfte da niemand, weder der Vater noch die drei Kinder, niemand durfte da wütend sein. Das heißt, eine der wenigen Möglichkeiten, was durchzusetzen, war Trauer weinen, weil das war akzeptiert. Ja, wenn jemand traurig ist, okay, dann lässt man den in Ruhe. Ja, aber Wut, ja, also das ist aber, das geht aber sowas von gar nicht. Das heißt, das nennen wir eine sekundäre Emotion, das ist eigentlich nicht die Emotion, die gerade da ist. Ja, das, also die ist schon da, also die ist jetzt nicht unecht oder so. Also es ist nicht so, dass die da, die ist vorspielt bewusst, aber die Emotion dahinter ist eigentlich, es kann auch keine Umgekehrt sein. Ja, es kann auch sein, dass jemand wütend ist, in Wirklichkeit ist er traurig, das ist sogar deutlich häufiger der Fall. Und da glaube ich schon, dass wir Männer oft da vielleicht gar nicht die Emotionen spüren, die gerade da ist. Da sind Frauen generell kompetenter, ja, so nehme ich das zumindest wahr. Und da zahlt es sich aus, reinzuspüren, weil auch jede Emotion eine Kompetenz hat. Ja. Also eine Wut, Aggression ist die Kompetenz des Abgrenzens. Ist ja auch Nein sagen, also in der Psychologie ist Aggression, gibt es ja auch die positive Aggression. Und das ist zum Beispiel klar zu sagen, was man möchte, Nein zu sagen. Das ist alles, gehört alles in diesen Bereich. Genauso wie auch Trauer und alle anderen Emotionen auch Angst eine Kompetenz ist. Ja, also ohne Angst wären wir auch schon alle tot. Ja, also ist eh klar, weil dann würdest du halt machen, Dinge machen, die vollkommen irrsinnig sind. Und so kann man eigentlich jede Emotion positiv wie negativ als Kompetenz sehen. Und ich glaube, dass es sinnvoll wäre für viele Männer und auch generell für uns Menschen, wenn wir diese Kompetenz dann schulen. Ja.
Wie nutzt du selber für dich Emotionen, auch als Mann?
Ja, also es ist, das eine ist natürlich State-Management, ja, also wenn ich natürlich begeistert sein will oder wenn ich meine Teilnehmer begeistern will, dann rede ich tendenziell schneller. Wenn ich sie in die Tiefe führen will, dann rede ich natürlich langsamer. Also es kommt immer so darauf an, was ist dein Ziel. Wenn du jetzt die negativen Emotionen meinst, dass ich bin Freund von Journaling, von Schreiben. Das heißt, wenn ich was anpisst, mich ärgert, Ängste, was auch immer, dann fange ich einfach an, alle Gedanken, die ich so habe, aufzuschreiben. Und jetzt natürlich durch meine Erfahrung als Coach und so ist es natürlich, glaube ich, auch generell leichter, als wenn jemand gar keine Ahnung hat. Aber allein dieses Schreiben bewirkt, dass sich die Emotion wie soll ich sagen, von der Bewegung, also wenn die jetzt sozusagen rüttelt, dass das langsamer geht, weißt du, und die wird einfach klarer, wahrnehmbarer, aber auch schwächer, aber nicht schwächer im Sinne von, es wird runtergedrückt, sondern es ist wie, weißt du, wenn Kochtopf übergeht und bevor er übergeht, drückt den Deckel runter. Dann brodelt es dann auch immer, aber geht nichts über. Ne? Und das macht Schreiben zum Beispiel. Und manchmal kommen dann auch Lösungen oder Ideen raus in diesen Schreibprozess. Das liegt aber nur daran, dass ich natürlich manchmal mir auch dann auch Coaching-Fragen stelle, das passiert dann einfach automatisch oft. Also Schreiben ist eine Möglichkeit, um in die Tiefe zu kommen, auch zum Beispiel wirklich zu schauen, okay, wenn der Trauer da ist, auch wirklich da reinzukommen. Und andere tolle Interventionen sind natürlich der Körper. Ja, also arbeite ich nicht ganz so viel damit, aber gerade wenn, ich hatte kürzlich erst mal ein Coaching, wo jemand sehr schwer Kontakt hatte mit den negativen Emotionen. Ja. Und da war eine sehr simple Intervention wirklich, also der hatte aber dann so chronische Nackenschmerzen oder sowas. Ja. Also der hat, also nicht chronisch, der hatte immer wieder mal Schmerzen, aber es gab medizinisch keine Ursache. Und dann war die Idee, na gut, dann achte mal drauf, wenn es ist, schreib dir deine Emotionen auf und spür mal rein den Körper. Ja. Und wenn du das dann natürlich einige Dutzend Mal machst, irgendwann merkst du, oh, da gibt es einen Zusammenhang, warum das da ist. Und dann sind aber auch die Emotionen mehr da und dann spürst du mehr rein und dann wenn du es immer wieder mal, wirklich, der hat es dann relativ oft gemacht, ja, dann wirst du auch emotional kompetenter, weil du natürlich dich selber mehr spürst.
Auf jeden Fall. Was waren deine stärksten Emotionen oder auch Momente bisher in deinem Leben? Du sagst, da waren also in beide Richtungen.
Ja, na ja, gut, beide Richtungen, das ist eine Richtung, sei vielleicht natürlich die Geburt der Kinder, ja, also da gibt es, da gibt es nichts, was das toppen kann. Ja, also gerade der erste Aaron, kann ich mich noch genau erinnern, der war, also ich habe immer, also da hat man so ein Bild von so einem Baby, das da rauskommt, ja, und eher so das Bild mit geschlossenen Augen, schreiend oder wie auch immer, ja. Und der hat kurz mal gequäkt, ja, dann war er bei der Mama, hat die Augen aufgemacht und hat direkt in ihre Augen geschaut und die auch relativ lange fokussiert, obwohl Babys eigentlich gar nicht fokussieren können oder wie auch immer, was, whatever, aber hat das gemacht und es war da so, also ich kann mich erinnern, wie die Hebamme dann das Kind so gehalten hat und irgendwann zum Zittern angefangen hat, weil das Ding halt schon auch 3,5 Kilo hat, ja, so in die Richtung und einfach schwer ist und so nach 10 Minuten irgendwann, aber das ist echt toll gemacht, weil der einfach alles, also dieser Verbindungsaufbau da, ja, gelöst hat. Das ist natürlich ein Highlight und beim Elron, also auch beim zweiten Kind, ist natürlich der pure Wahnsinn, wenn du einfach weißt, okay, er ist jetzt auch im Leben und wir dürfen ihn begleiten. Negativ, also was ich ein Thema hatte oder was ein Muster bei mir war, ist, dass ich, wenn mir ein Konflikt zu viel wurde, also jetzt nicht, wenn ich jetzt mit einem Fremden streite, das wird meistens nicht so viel, aber Leute, die nahe sind, also in der Regel sind es entweder die Eltern früher gewesen oder später die Partnerin. Irgendwann habe ich zugemacht. Und zwar, zugemachen heißt, dass ich einfach, also, geschwiegen habe und selbst wenn ich was sagen wollte, konnte ich nichts sagen. Also nicht so, dass ich gesagt habe, ich sage jetzt nichts mehr, weil ich jetzt keine Lust mehr habe, sondern es war dann irgendwie so ein Schalter und in dem Moment ist egal, was der andere sagt, ich sage nichts mehr. Also dann manchmal will ich was sagen, ich würde sagen, nee, es stimmt gar nicht oder es ist nicht so und da kam aber aus mir auch nichts mehr raus. Und das Muster, das hatte ich, also kannte ich schon viele Jahre, habe ich auch einen Coach mir schon mal angeschaut und so, hat es nichts gebracht, also das Muster war nach wie vor dann noch da. Und irgendwann hat, also als ich mit meiner Frau gestritten habe und wie die mal war, sie kannte das ja dann schon, ja, dass irgendwann, wenn es zu viel ist, eigentlich, und dann hat sie sowas gesagt wie, boah, also weißt du was, du bist NLP-Lehrtrainer, mach mir mal irgendwas mit dem Scheiß, so in die Richtung, ja, ist gegangen und war angepisst. Und natürlich, als erstes habe ich mich in der Ehre gepackt gefühlt, das war das eine, aber das andere war auch, dass ich mir dachte, ja, sie hat recht, also es ist irgendwie schon ein bisschen bitter, so dieses einfach dann nichts mehr sagen können. Und da habe ich was gemacht, das nennt der Tony Robbins Rekonditionierung, Gunter Schmidt nennt es Problemlösungsgymnastik, also die Idee, du gehst körperlich ins Problem rein, ja, bei mir war das die Embryostellung, habe ich auf den Boden gelegt, weil es für mich so das Bild war von, du kannst nicht reden, Embryo kann nicht reden, also von dem her passt. Und habe mich auch versucht reinzuversetzen, also immer wieder also Bilder hervorzurufen von diesem Gefühl. Und dann das Lösungsbild war halt, ich springe auf und schreie oder sage halt irgendwas. Ja. Und damit der Übergang gut klappt, habe ich halt Kopfhörer im Ohr gehabt, habe mir eine tolle Musik reingemacht, damit sozusagen diese Energie dann auch da ist. Und Rekonditionierung heißt jetzt nicht, dass du es einmal machst, sondern dass du es im besten Fall dutzende Male machst. Also ich habe es am ersten Tag 20 Mal gemacht und dann die nächsten 4 Tage morgens 10 Mal am Tag. Also das ist schon Arbeit auch. Ja? Also muss man überlegen, es ist jetzt sehr komprimiert, dieses, aber so von der Idee her. Und seitdem, ist jetzt schon viele Jahre her, ist das nie wieder passiert. Ja? Es ist egal, wie heftig, ich habe mich auch schon heftigst da gefetzt, dieser Impuls, dass ich reden möchte und ich kann nicht, der ist weg. Ja? vielleicht nicht direkt eine Emotion, so wie Angst oder Trauer, es ist eher so ein Gefängnis, was da über dir drüber schwebt oder dich runterdrückt, ja. Aber das hat sich dadurch gelöst, ja.
Ich finde es immer so schön zu hören, wie sich einfach das, ja, auch ein Verhalten einfach auflösen kann, und war ja total unangenehm, hast ja selber auch gesagt. Dass
ja, und unangenehm, du kannst nicht, wenn du was von nicht bewusst sagen kannst, mach's nicht, ja, das ist ja das ja. Ärgerlich. Wenn du einfach sagen kannst, na gut, fahr besser mit dem Fahrrad als mit dem Auto, ja, da kannst du bewusst entscheiden, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad, ja, weil das jetzt kein, klar, ist auch anstrengend für manche, aber du kannst es machen, ja, und da war, selbst wenn ich machen wollte, konnte ich nicht, ja, und das ist schon ziemlich bitter, weil du dich dann schon ein bisschen ohnmächtig fühlst, weil du irgendwie merkst, du bist nicht Herr oder Gestalter deines Lebens, sondern es führt dich sozusagen, ja.
Umso schöner, wenn es dann wieder langfristig doch zeigt, ich kann das bestimmen oder ändern, wenn ich möchte, richtige Methode finden. Gibt es auch sonst noch irgendwie was in deinem Leben? Ich glaube, für viele Menschen spielt Angst eine große Rolle, was dir Angst gemacht hat, was dir vielleicht jetzt noch Angst macht.
Also es gibt hier genug, was mir Angst macht. Also ich habe wenig Angst in meinem Alltag oder in meinem Leben grundsätzlich, aber da gibt's hier genug Sachen. Also auch wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwo unterwegs bin und das sind Schlägertypen, ja, dann meide ich die eher. Ja, so grundsätzlich. Ja, also, ja. Also mir hat als Kind Dunkelheit, nicht ganz, aber ein dunkler Wald hat mir Angst gemacht. Ich habe mich dann als Jugendlicher mich auch mal bewusst eine Isomatte genommen, bin in den Wald gegangen, habe ich hingelegt und dachte, ich war da so lange aus, bis es weggeht. Hat nicht funktioniert, ja. Also ich hat es nicht gelöst. Mittlerweile ist es weg, ja. Also ich habe mal mit jemandem darüber geredet und der hat auch gefragt, warum das so ist und so. Und dann habe ich gesagt, boah, ich weiß auch nicht. Und dann hat er echt viele Fragen gestellt. Und dann ist es rausgekommen, selbst wenn da ein kleines Mädchen, also wenn ich, da war ich dann schon erwachsen, wenn ein kleines Mädchen mit mir mitgekommen wäre, hätte ich keine Angst in der Dunkelheit. So. Wenn, also das ist jetzt, ich brauche nicht einen Menschen, der mich beschützt, ja. Aber wenn ich ganz alleine bin und im Wald oder in der Dunkelheit, dann ist das sozusagen beängstigend. Das Schlimmste, was ich erlebt habe, ist halt, dass mal ein Wildschwein oder so in dem Wald, glaube ich, an mir vorbei ist. Das kann schon gefährlich werden, aber ja, ich war damals sehr jung und das hätte gefährlich werden können, aber ich glaube, es war nicht traumatisierend. Und auch sonst ein Reh oder also es sind schon so Momente gewesen, wo ich kurz zurückgeschreckt bin, aber das war's. Also ich habe das nichts Dramatisches erlebt. Mittlerweile habe ich das ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie es verschwunden ist. Ja. Aber ich war jetzt gestern zum Beispiel laufen im Wald und ich habe mein Licht vergessen. Ich dachte, das ist wurscht, ja. Ist nicht so dunkel. Und es ist richtig dunkel geworden, dunkler. Und am Rückweg, ja, da war es dann echt gefährlich, weil ich habe praktisch nichts gesehen. Also ich wusste, wie die Strecke geht. Also ich konnte es laufen und ich wusste auch, wie ich laufen muss, dass ich mich nicht stolpere. Ja, aber ich habe nichts mehr gesehen. Und das ist natürlich ein bisschen jetzt auch nicht so intelligent, weil wenn der ein anderer Verrückter ist, ein Radfahrer, der vielleicht auch unter Licht fährt, dann macht es irgendwann krsch, weißt du? Also das ist, was ich da auch ein bisschen Angst habe, schon eigentlich auch sinnvoll, ja, damit man sich sowas nicht mehr denkt, aber naja, genau.
Ist ja gut gegangen von dem her.
Ja, zum Glück, sonst wäre ich heute nicht hier, wer weiß, ich hätte auch überfahren werden können.
Ja, dann kommen wir mal Richtung Ende. Das ist so eine meiner Lieblingsfragen, die ich meinen Gästen immer wieder stelle. Gibt es irgendwas, woran du glaubst, wo andere Menschen für verrückt halten?
Also, ich glaube, es gibt nichts, wo es nicht irgendjemanden auf der Welt gibt, der das auch vielleicht glauben könnte, der mich da nicht für verrückt hält. Aber es gibt, glaube ich, genug, wo mich Leute für verrückt halten würden. Also klar, auch die Idee, du bist zu 100% gestaltet. Also vielleicht ein Aspekt, der mir sehr hilft, wenn was schwierig ist, ist dann so die Idee, okay, gehen wir davon aus, nur mal hypothetisch, wir sind alle spirituelle Wesen, ja, und nur mal hypothetisch, ich weiß nicht, ob es so ist, weiß ich wirklich nicht, wir haben uns das Leben ausgesucht. Und aus dieser Idee heraus, eine Seele sagt, okay, ich will jetzt genau das Leben, ja, ich will vielleicht ein Leben, wo ich früh sterbe, oder ich will ein Leben, wo ich vielleicht sogar körperlich geschlagen werde, oder was auch immer. Aus dieser Perspektive heraus wird natürlich vieles erträglich oder anders. Ja. Nicht, dass das jetzt gut ist, das körperliche Gewalt, können wir eh machen, weil ja, die Seele sich aussucht, dann machen wir. Das ist nicht die Idee. Ja. Also das ist überhaupt nicht die Idee, das zu relativieren, sondern aus dieser Perspektive verändert sich schon einiges. Und ich glaube tatsächlich, also, dass wir nicht nur unser physischer Körper sind, der dann irgendwann halt weg ist und dann ist es vorbei. Und es gibt einfach, wenn du da ein bisschen recherchierst, auch echt sehr überzeugende Fallberichte über alles mögliche. Leute, die was träumen und dann passiert genau das. Ja? Ein Beispiel ist, jemand träumt x-mal, dass er auf einer engen Straße, also auf so einer Bergkette, fährt und da kommt ein LKW entgegen Und der hat einen Platten beim Rad auf plötzlich, kommt von der Fahrbahn ab und dann kracht er gegen sein Auto und er fällt runter und stirbt halt im Traum oder halt wacht dann auf. Hat x-mal diesen Albtraum, ja, nervt ihn total. Und eines Tages fährt er eine Straße entlang und sieht einen Laster und in dem Moment erinnert sich an einen Traum und denkt sich, what the holy shit, das sieht genauso aus wie mein Traum. Und intelligenterweise hat er natürlich, also er hat dann einfach abgebremst, weil er sich gedacht hat, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder es ist einfach nur Bullshit oder es ist kein Bullshit und so oder so, ich kann einfach bremsen. Und er hat gebremst. Und der LKW hatte dann einen Platten. Ja? Und der ist auch von der Fahrbahn abgekommen. Es ist dann nichts passiert. Ja? Weil die, also die sind nicht zusammengestoßen, aber es hätte was passieren können. Und das sind so Berichte. Klar kann man immer sagen, okay, das ist stunken und erlogen. Ja? Aber das Problem ist halt, dass es da nicht einen Bericht gibt, nicht ein Dutzend Berichte, sondern viele Tausende. Jetzt kann man manche fragen, ja, wie kann es aber sein, dass ich das nicht weiß? Ja, das ist, glaube ich, generell ein sehr naiver Zugang. Wissen von dem, also dann, wenn ich jetzt mein Wissen hernehme, ist es ungefähr ein Sandkorn von dem, was es auf der Welt gibt. Also es gibt unglaublich vieles, was wir nicht wissen. Und auch zum Beispiel, ich habe ja Psychologie studiert, da gibt es ein Kapitel im Standardwerk Psychologie über Parapsychologie, da steht drinnen. Ja, Parapsychologie, es könnte alles ganz spannend sein, aber dass es ja keine Studien gibt, kann man davon ausgehen, es gibt es nicht. Okay. Ich so, okay, aber es gibt viele hunderte, tausende Studien, ja, die sowohl positiv als also es gibt sie, ja, aber im Buch steht da drin, es gibt sie nicht. Ja. Und dann natürlich als Student, also viele, die recherchieren gar nicht weiter. Ja. Ja. Ich bin gab es sehr lange eine staatliche Stelle dafür, Walter Lucado heißt er, ja, der das untersucht, paranormale Phänomene. Und 99% von dem, was die Leute glauben, ist Bullshit. Ja. Jetzt Leute, die glauben, sie hören irgendwie Stimmen übernatürlich und so weiter, und dann kommen sie darauf, okay, da ist irgendwie ein Hochfrequenzsender und sie kochen Tee und dann gibt es halt physikalische Gesetzmäßigkeiten, die jetzt Radio hören können. Aber da gibt es halt auch die Dinge, die trotz aller Sachen nicht erklärt werden können, also zumindest mit unseren momentanen Erklärungsmodellen. In 500 Jahren, glaube ich, wird vieles wieder normal sein. Ja. So wie vor 100 Jahren auch ein Radio oder vor hunderten Jahren auch ein Radio total übernatürlicher Mind-Creepy-Fuck wäre, ja, weil vollkommen absurd, dass du eine Stimme hörst, die hunderte Kilometer weg ist oder tausende Kilometer weg, ist ja vollkommen crazy eigentlich. Und das Problem ist, glaube ich, dass wir immer so in diesen, das kennen wir, das ist unser Standardmodus und das, was noch sein könnte oder es noch gibt, das ist noch nicht denkbar. Und da gibt es ganz vieles. Ich glaube, wo man sich auch verrückt halten könnte, wäre auch so Geschichte. Wenn du Geschichte studierst, kommst du drauf, boah, ist tatsächlich so, die Geschichtsschreibung wird von den Gewinnern geschrieben und da kommen die Gewinner immer besser raus als die Verlierer. Ja? Und das ist irgendwie logisch, weil klar, der die Macht hat, der will natürlich, der sagt natürlich, naja, ich musste, also wegen Brunnen und Frauenrechten haben wir den Krieg angefangen, ja, nicht wegen Erdbeben. Und da schaut dann auch die Welt dann ganz anders aus, wenn du die so siehst. Und passt dann auch nicht immer zusammen, was von dem, was man in der Schule lernt. Ja? Aber das ist ein faszinierendes Gebiet. Ja.
Auf jeden Fall, gerade die Geschichtsbücher in der Schule könnte man vielleicht auch eher Politikbücher nennen.
Ja, ja.
Ja, aber ich muss auch sagen, auch gerade das mit, dass wir nicht nur unser Körper sind, finde ich auch immer faszinierender und für mich irgendwie in gewisser Weise auch beruhigend. Also immer die Annahme oder wenn ich habe jetzt auch mittlerweile eher die Annahme, ist für mich auch beruhigend, weil in gewisser Weise macht uns der Tod ja doch auch Angst. Was verloren, aber wenn man dann irgendwie den Glaube oder die Annahme hat, dass man noch mehr ist, finde ich für mich sehr beruhigend.
Ja, absolut. Nee, ich glaube auch, dass das auch ein Grund ist, warum viele sich zur Spiritualität oder vielen Dinge hingezogen fühlen, weil sie merken, da stimmt irgendwas, das passt irgendwie. Also ja. Und dementsprechend hat es natürlich viel Kraft, ja.
Gibt es irgendein Lieblingszitat oder eine Anekdote, nach der du vielleicht auch lebst? Weil ich liebe Zitate, ist auch meistens der Anfang von meinen Podcast-Folge.
Boah, da gibt es so viele. Das ist meistens eher das, wo ich gerade Seminare vorbereite und irgendwas mache. So ein, naja, ist jetzt kein Zitat, das ist eine Paraphrase, weil ich ehrlich gesagt nicht mehr genau weiß, wie Aristoteles das gesagt hat, aber der hat so vom Sinn her gesagt, die Verwirrung oder die alle Probleme beginnen damit, dass die Begriffe nicht richtig definiert werden. Wo er meint, wenn wir wirklich klar sprechen, das sagen, was wir meinen, dann wird es viele Probleme vielleicht gar nicht geben. Ja, vielleicht könnte man sogar so weit gehen, dass wenn ich zu 100% weiß, was du meinst, umgekehrt, und die Begriffe ganz klar definiert sind, und zwar nicht nur intellektuell, sondern auch verstandesmäßig, vielleicht gibt es dann wirklich keine Kriege und viele andere Dinge. Also das ist gerade ein Zitat, was ich gerade gebracht habe in einem Seminar, deswegen ist es mir sehr präsent und ich finde es gut. Aber es gibt da so vieles, ja, was echt geil ist. Tony Robbins hat auch viele tolle Sachen gesagt. Oder auch Milton Erickson, der gesagt hat, es ist nicht zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Ich finde, eine grammatikalische es gehabt zu haben. Also natürlich, es ist einfach, finde ich, also muss man länger drüber meditieren, um den Ganzen.
Ja. Ja, das stimmt. Hast du sonst noch zum Abschluss irgendwas, was du den Hörern mitteilen möchtest?
Ja, also für mich, glaube ich, du hast eh viele gute Fragen gestellt. Das Wesentliche ist aus meiner Sicht, dass wir unser eigenes Leben kreieren. Das heißt nicht, dass wir unsere Umstände zu 100% bestimmen können. Da ist man, kann man in Anführungszeichen sich als Opfer oder wie auch immer sehen. Aber wir können wohl die Bewertungen und die Erinnerungen verändern. Also Erinnerung ist auch was Konstruiertes. Erinnerung, das wissen wir heute aus der Hirnforschung, ist nichts, was einfach abgerufen wird wie aus einer Festplatte, sondern jedes Mal, wenn du es abrufst, du beschreibst es. Das heißt, wenn du 100-mal an Trauer mit einem traurigen Zustand an etwas denkst, dann wird die Erinnerung trauriger, obwohl die Erinnerung damals vielleicht gar nicht so traurig war. Und umgekehrt, wenn du 100-mal in Freude oder in Angst an etwas denkst, dann wird die Erinnerung ängstigender beziehungsweise auch freudiger. Und so gestaltet jeder ständig sein Leben. Also es ist nicht so, dass man sagt, man macht es, man macht es nicht. Es macht jeder. Die Frage ist halt nur, geht es in die Richtung, in die du gehen möchtest? Und da lade ich dich halt ein, ja, auf die Suche zu gehen oder zu schauen, dass du das Leben lebst, das du wirklich leben möchtest.
Ja, sehr geil. Wenn unsere Zuhörer noch mehr über dich erfahren wollen oder vielleicht auch mal beim NLP-Training, Seminar reinschauen wollen, wo können sie dich denn am besten finden oder kontaktieren?
Ja, also am besten fürs Training ist tatsächlich landsiedel.com/at. Also mich findet man einfach unter maratzeffer.at und da verlinke ich dann auch auf die Ausbildungen, Seminare. Aber in starker Kooperation, wir haben gemeinsam, Stefan und ich, das österreichische Institut da gegründet, was nur online ist, auch wenn es in Österreich ist. Und das ist unter landsiedel.com zu finden. Ja.
Okay, super. Verlinke ich auch in den Shownotes. Und dann sage ich vielen lieben Dank, Marian, für deine Unterstützung im letzten Jahr und auch heute wieder.
Ja, danke dir. Ich hoffe, es geht weiterhin so gut mit deinem Podcast. Bis dann.
Danke, ciao. Und heute und morgen hast du noch die Chance, 1 von 3 kostenfreien Coachings bei mir zu gewinnen. Das Einzige, was du dafür machen musst, ist ein Screenshot mir per Mail an mankan@marcelpapelau.de zu schicken, wie du diesen Podcast mit anderen teilst. Viel Glück dabei!
Werde zum Macher und Regisseur deines Lebens.